F&W, der Klinik-Podcast.
Hier ist der F&W Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und wir müssen uns entschuldigen, denn wir sind mit dieser Folge etwas später am Start als ursprünglich geplant. Es ist bereits Mitte November 2025. Dafür haben wir ein spannendes Thema dabei. Heute dreht sich alles um einen Kolibri. Keine Angst, Sie haben sich nicht in einen Vogel-Podcast verirrt und auch unser Verlag hat nicht umgeswitcht. Wir bleiben dem Krankenhausmanagement natürlich treu. Aber als Kolibri hat unsere heutige Interviewpartnerin ihr Krankenhaus bezeichnet. Frau Jessica Lerandi-Pulido, die Krankenhausgeschäftsführerin des Evangelischen Klinikums in Mettmann. Wir haben uns über die Krankenhausreform in Nordrhein-Westfalen unterhalten und vor allem über die Herausforderungen, die damit verbunden sind, wenn ein Krankenhaus sein Portfolio nach der Verteilung der Leistungsgruppen umstellen muss. Wir sprechen also mit einer Vorreiterin aus einem Vorreiterbundesland und aus dem Gespräch können die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer aus anderen Bundesländern vielleicht das ein oder andere mitnehmen, denn denen steht dieser Prozess ja noch bevor. Sie stecken alle noch in der Leistungsgruppenprüfung. Sie wissen nicht, was Sie ab dem Jahr 2027 an Leistungen erbringen werden. Bevor wir ins Interview springen, ein Blick in die neue, in die nicht mehr ganz so druckfrische, aber immer noch hervorragende F&W.
Druckfrisch serviert.
Passend zur heutigen Folge des Podcasts, die Titelstrecke der neuen Ausgabe, die Krankenhausreform. Um das KHAG, die Reform der Reform, wird gerade munter gerungen. Mein Kollege Jens Mau hat in der Titelstrecke mal aufgedröselt, um welche Punkte es dabei genau geht, wo die größten Painpoints sind, wie die verschiedenen Dinge miteinander zusammenhängen und welche Institution an welcher Stelle gerade an welchem Instrument bastelt. Nächstes Thema, das Karrierenetzwerk LinkedIn wird auch für das Krankenhausmanagement immer wichtiger. Viele von Ihnen sind sicher dort auch aktiv, haben ein eigenes Profil, schreiben, kommentieren oder liken. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, diese Plattform für sich zu nutzen. Wie das Krankenhausmanager heute schon tun, wo Sie den Mehrwert, aber auch die Grenzen der Plattform sehen, hat meine Kollegin Christina Spieß recherchiert. Und zu guter Letzt das Thema Innovationsmanagement. Gute Ideen gibt es im Gesundheitswesen bekanntlich viele, aber oft scheitert es dann an der Umsetzung, an der Bürokratie, an der Finanzierung, vielleicht aber auch am Zeitmangel in manchem Krankenhaus. Ja, mit der richtigen Strategie, aber auch mit ganz engagierter Unterstützung kann auch ein ambitioniertes Projekt Realität werden. Und wie das in Krankenhäusern heute schon funktioniert, hat unsere freie Autorin Sonja Buske recherchiert. Liebe Frau Lerandi, schön, dass Sie bei unserem Klinik-Podcast mit dabei sind. Herzlich willkommen. Auf Ihrem LinkedIn-Profil haben Sie den Slogan Innovation vorantreiben, Werte erhalten gewählt. Wie drückt sich dieser Slogan denn in Ihrer täglichen Arbeit als Geschäftsführerin eines Krankenhauses aus?
Vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Ja, was bedeutet das für unser Krankenhaus? Also wir haben im Gesundheitswesen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir, auch wenn wir als Unternehmer doch agieren müssen, sehr viele Werte beibehalten sollten. Denn letztendlich geht es ja auch um die Patientenversorgung, ohne dabei aber die Innovation und die Zukunftsfähigkeit zu vernachlässigen. Das heißt, man sollte auch innerhalb des Rahmens, in dem wir uns bewegen, immer wieder versuchen, doch das Innovativste oder Neueste, was möglich ist, auch umzusetzen und dabei aber wirklich die Kompetenz und Nähe, die auch unser Slogan darstellen, nicht vergessen.
In welchen Bereichen ist Ihr Krankenhaus richtig gut?
Ja, also zum einen haben wir jetzt neue Leistungsgruppen und damit auch neue Kliniken erhalten. Das heißt, wir sind jetzt neben unseren bisherigen Leistungsangeboten auch im Bereich der Schlaganfallversorgung und im Bereich der Geriatrie tätig. Darüber hinaus hat sich unser Haus eigentlich in den letzten Jahren immer als starker digitaler Partner dargestellt. Das heißt, wir führen die elektronische Patientenakte eigentlich schon seit 2018 und haben jetzt nicht erst in den letzten Jahren damit begonnen. Wir Wir stehen also daher schon immer für Innovationen und Fortschritt und versuchen das jetzt auch mit den neuesten Entwicklungen in der KI noch weiter auch voranzubringen und hier am Ende die Leistungserbringer und die Patientenversorgung zu verbessern.
Ihr Krankenhaus ist ein Grund- und Regelversorger. Könnten Sie uns das Haus ganz kurz beschreiben und vielleicht auch schildern, was es besonders macht?
Ja, ich sage immer, wir sind ein Kolibri, weil wir gehören wirklich noch zu den letzten Häusern, die sozusagen für sich allein stehen. Wir haben die Gesellschafter der Kirchengemeinde in Mettmann, gehören also keinen Verbund an. Und ja, wir haben neben unserem Krankenhaus mit zukünftig dann 351 Planbetten eine angegliederte Kurzzeitpflege, eine Pflegeakademie. Wir bilden also selbst aus und haben auch mehrere MVZ-Standorte. Und ja, es hört sich immer leicht an, Rund- und Regelversorger, aber wir sind hier geografisch in der Mitte des Kreises, ein Kreis, welcher sehr viele Einwohner hat mit fast 500.000. Und wir haben nur drei Träger in diesem Kreis. Das ist im Norden, in der Mitte und im Süden. Und ja, also da ist die Krankenhausdichte auch im Vergleich selbst zu den Niederlanden sehr gering. Damit haben wir halt einfach auch deutlich mehr Verantwortung und vielleicht auch mehr Patienten, als es in den Ballungsgebieten in vergleichbaren Häusern der Fall ist.
Und wie geht es Ihrem Kolibri gerade? Wir hören und lesen ja Land auf, Land ab von kranken Krankenhäusern, von Pleiten, Insolvenzen und ganz viel roten Zahlen.
Die Kolibris, die versuchen ja durch sehr viele Schläge, und zwar Flügelschläge, schneller zu fliegen. Und ja, das ist das, was wir unter den doch sehr schwierigen Rahmenbedingungen auch immer wieder tun. Ich muss sagen, innerhalb der Blinden sind wir vielleicht die Einäugigen, denn ja, positiv oder von sehr positiven Situationen kann man jetzt gerade im Gesundheitswesen oder im Krankenhausbereich nicht sprechen. Aber ich würde dennoch sagen, dass unsere Prognose positiv ist und dass wir versuchen, auch innerhalb der großen Wellen, die da sind, immer wieder zu surfen und versuchen, die Probleme zu lösen.
Nun sprechen wir heute über die neue Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen. Die ist natürlich eng verbunden mit der Krankenhausreform auf Bundesebene. Und da waren Sie im letzten Jahr auf allerhöchster Ebene gefragt. Sie waren Teil einer, man kann schon sagen, erlesenen Gruppe von Klinikmanagerinnen und Managern, die ins BMG eingeladen worden sind von Karl Lauterbach, um etwas zur Krankenhausreform zu sagen. Wie kam es denn zu dieser Einladung und wie haben Sie diesen Termin damals wahrgenommen?
Ja, auch für mich kam es sehr überraschend. Es war tatsächlich so, dass ich von der DKV auf dem DRG-Forum auch angesprochen worden bin. Und wir sind dort auch Mitglied und sie suchten Repräsentanten, die aus der Praxis berichten konnten. Und da wir die Pioniere auch innerhalb der Krankenhausplanung in NRW waren, das heißt, wir waren die Vorgänger der Vorgänger, waren die Beteiligten der Meinung, dass das vielleicht ein gutes Haus wäre, um halt aus der Praxis zu berichten. Und ja, das habe ich dann auch getan. Und war sehr erstaunt, dass die Gruppe dann doch klein überschaubar war und dass sich der damalige Minister dann doch die Zeit genommen hatte, auch unsere Dinge aus der Praxis zu hören.
Wie gut hat der Minister zugehört? Denn das ist ja ein Vorwurf, den er sich immer anhören musste. Der hört gar nicht zu, der macht ohnehin sein eigenes Ding.
Also ich habe Herrn Lauterbach tatsächlich als sehr nah erlebt. Also er hat sich tatsächlich deutlich mehr Zeit genommen, als es ursprünglich geplant war. Er hat sich mit den Dingen auseinandergesetzt. Letztendlich ist aber, glaube ich, nicht so ganz viel daraus umgesetzt worden. Die Gründe, die kennt er besser als ich. Ja, also aus dem Termin sind wir erstmal dahingegen zufrieden rausgegangen, dass wir zumindest ein Gehör hatten und dass er uns zumindest das Gefühl gegeben hatte, die Dinge auch ernst zu nehmen. Letzten Endes haben wir aber nicht wirklich viel in der Gesetzgebung wiederfinden können.
Wie Sie es schon erwähnt haben, NRW ist das Vorreiterland bei der Krankenhausplanung, hat als erstes Leistungsgruppen eingeführt. Jetzt hatten Sie eben erwähnt, dass Ihr Haus sogar noch weiter vorne vorweg marschiert ist. Was meinen Sie denn damit ganz genau? Könnten Sie uns das einmal beschreiben?
Genau, unverschuldet und nicht geplant. Also es war so, dass in medias res, also als die Krankenhausplanung eigentlich noch mittendrin war, mehrere Häuser hier aus unserem Kreis und aus der Umgebung in die Insolvenz gegangen sind und wir dadurch die Planungen auf Kreisebene, aber halt auch regional gesehen beschleunigen mussten, um die Patientenversorgung auch sicherzustellen. Ende 2023 wurden mehrere Krankenhäuser vom Netz genommen, die maßgeblich auch noch in der Krankenhausplanung geplant und als Versorger auch drin waren. Und dann musste also sehr schnell mit der Bezirksregierung und insbesondere mit den Ministerien ein Konsens gefunden werden. Und wir waren somit Ende 23 bereits mit dem ersten Feststellungsbescheid versorgt. Und dieser wurde ja dann bekanntermaßen erst 2024 auf alle anderen auch verteilt. Es war zwar ein vorläufiger, aber auf Kreisebene ein sehr wichtiger und verbindlicher, denn wir mussten hier die neuen Leistungsgruppen und neuen Fallzahlen dann auch mit neuen Strukturen auch umsetzen.
Sie haben das jetzt sehr sachlich beschrieben, diesen Vorgang, wenn mehrere Krankenhäuser plötzlich vom Netz gehen, pleite sind, nicht mehr von Patienten, von Rettungswägen angesteuert werden können. Dabei ist das ja mehr. Das ist ja für einen Landkreis ein mittleres Erdbeben, wenn ein Krankenhaus dicht macht. In Ihrem Fall waren es jetzt sogar mehrere. Da sind ja viele Fragen im Raum, viel Unsicherheit, viel Dynamik. Wie haben Sie damals diesen Prozess auch ganz persönlich erlebt?
Also man muss sagen, es ist tatsächlich ein Erdbeben. Und ich möchte betonen, dass das also vielleicht nicht hohe Wellen geschlagen hat, weil wir zu sehr damit beschäftigt waren, wirklich die Versorgung sicherzustellen. Aber es war tatsächlich ein sehr großes Problem. Sie müssen sich vorstellen, kurz vor Weihnachten erhalten wir die Nachricht, dass drei Krankenhäuser, die bislang ganz klar die Versorgung mitbestimmt haben, einfach nicht mehr da sind. Gleichermaßen ist das Personal aber an den übrigen Standorten ja nicht da. Das heißt, so schnell bekommen wir eigentlich keine Hilfe. Die Patienten brauchen aber diese Hilfe und diese Unterstützung und diese Versorgung. Von jetzt auf gleich hatten sie bis zu 40% mehr Aufkommen einer Notaufnahme, die danach einfach nicht ausgerichtet war. Und da können wir nicht auf Politik und auf Entscheidungen warten, sondern wir müssen selbst handeln. Das heißt, wir mussten auf der praktischen Ebene sehr pragmatisch gesehen doppelte Dienste fahren. Zu Weihnachten kann sich jeder vorstellen, es ist nicht so schön, auch für die Belegschaft, die natürlich auch Familie und sich ein anderes Weihnachten gewünscht hat. Was ich aber betonen möchte, und das ist das, was mich hier auch wirklich stolz gemacht hat, ist, dass alle mitgemacht haben, weil am Ende geht es um die Patienten und die Patientenversorgung. Und jeder, der hier tätig ist, weiß, dass das unser Versorgungsauftrag ist. Es ist aber nicht selbstverständlich. Und das ist das, was ich vielleicht auch vermisse, dass man im Nachgang solche Dinge vergisst. Man hat es teilweise zu Corona vergessen und wir wurden nach Corona auch jetzt noch mit diesen Dingen mussten wir uns auseinandersetzen. Und da bleibt weder bei der Politik noch bei der Bevölkerung auch wirklich die Erinnerung. Es wird eher sich darüber beschwert, dass vielleicht die Wartezeiten länger sind, ne, dass man vielleicht dann doch nicht so schnell seinen Termin bekommt wie in der Vergangenheit. Und ja, das ist natürlich für uns, die das dann alles am Ende abbekommen, um das mal so zu sagen, auch nicht einfach. Und man muss das Team auch immer wieder motivieren. Wenn die Motivation nämlich nicht durch die Patienten und die umliegenden Bereiche kommt, dass man zumindest versucht, intern das Team zu stärken und denen die Hoffnung zu geben, dass das dann zukünftig besser wird. Denn mittel- und langfristig führt das zu einer Entlastung, weil sich dann auch die Mitarbeiter verteilen. Aber auf der kurzfristigen Sicht gesehen ist es ehrlicherweise kein Segen. Es ist eher ein Fluch, ein Erdbeben und sehr, sehr, sehr viel Arbeit, vor die wir uns nicht verstecken, aber die wirklich auch viele Risiken mit sich bringen.
Pragmatisch vorgehen klingt logisch, klingt gut, aber Sie sind ja auch noch in den Rahmenbedingungen, die Ihnen zum Beispiel der Bund setzt, Pflegepersonaluntergrenzen, Personalbemessungsinstrumente, Qualitätssicherungsinstrumente gebunden. Ja, Sie haben den Fixkostendegressionsabschlag, der Ihnen sozusagen erstmal das Geld abzieht, wenn Sie plötzlich mehr Patienten versorgen. Wie einfach oder herausfordernd ist es denn, mit diesen Rahmenbedingungen umzugehen in so einer Situation?
Man muss pragmatisch umgehen und man muss letztendlich in den Dialog gehen. Das ist bei uns auch auf unserer Ebene noch nicht bis Ultimo auch besprochen. Was ganz klar ist, und diese Position vertrete ich nicht nur hier, sondern natürlich auch vor Ort, dass es nicht sein kann, dass die Krankenhäuser, die eine solche Mammutaufgabe auf sich nehmen, dann bestraft werden und über 3 Jahre dann auch noch Kosten zurückzahlen müssen. Wir haben uns das schließlich auch nicht ausgesucht und für uns ist es letztendlich wirklich eine schwere Aufgabe, dann in kürzester Zeit diese Dinge zu kompensieren. Und es muss da eine Veränderung geben. Es muss da wirklich den pragmatischen Ansatz mit den Kostenträgern geben, dass man sagt, da darf man die übrig gebliebenen Häuser, die sowieso ja schon finanziell nicht auskömmlich berücksichtigt werden, auch noch bestrafen.
Wie ticken die Kostenträger in Nordrhein-Westfalen? Sind die bereit, mit Ihnen ja dann auch Kompromisse zu schließen?
Ja, noch haben wir 2025 nicht verhandelt. Die Hoffnung ist natürlich da, dass der Dialog oder dass die Kostenträger auch für den Dialog offen sind. 2024 waren sie es zum Teil. Aber auch da bedarf es vieler Argumente und vieler Gespräche. Und es wäre einfach ja deutlich einfacher, wenn es da auch einfach Vorgaben gibt und man es nicht wirklich hausindividuell diskutieren muss.
Jetzt haben wir ganz viel über ungeplantes Wachstum gesprochen. Lassen Sie uns mal zur Krankenhausplanung NRW kommen, denn da stecken ja auch ganz viele Planungsentscheidungen drin, die mittelfristiger und langfristiger Natur sind. Welche Herausforderungen sind denn damit verbunden?
Also von der Perspektive und der Prognose ist es ja durchaus positiv, wenn man neue Leistungsgruppen erhält und das Leistungsgeschehen dementsprechend erweitern kann. Auf der Betriebsebene ist es auch mit großen Herausforderungen verbunden. Sie müssen ein gesamtneues Team schaffen. Das heißt, von 0 auf 100 gehen. Sie haben gewisse Strukturvorgaben. Sie müssen eine 24-7-Versorgung dann mit neuen Ärzten aufrechterhalten, Funktionsdiagnostik, also Infrastruktur, Gerätschaften, Räumlichkeiten, Pflege, Ärzte. Und es ist so, dass sie die Einstellung auch vornehmen müssen, ohne den Leuten was zeigen zu können. Also wer sich normalerweise an ein Haus wendet, kennt ja dann halt eine Gruppe, hat ein Team, bestehende Strukturen. Sie fangen von null an. Also das war für mich auch ein Novum. Und ich muss sagen, wenn man dann die Einstellungsgespräche, die teilweise wirklich bis zum späten Abend gingen, hatte und man konnte den Ärzten dann halt keine Station, keine Gerätschaften zeigen, sondern immer nur sagen, was alles kommt und was alles passieren wird. Also da muss ich auch ein großes Dankeschön an das Team jetzt geben. Die haben mir vertraut und wussten, dass es auch wird. Es ist aber auch da ein langer Prozess. Also es ist nicht von heute auf morgen da. Das heißt, auch die Assistenzärzte muss man halt aufbauen, bis man dann so viele an Bord hat, um die 24-7-Betreuung auch umsetzen zu können. Das eine sind die Fachärzte, die sind relativ schnell da. Und da sind die Strukturvorgaben dann auch natürlich von vornherein zu erfüllen. Aber das, was dahinter steckt, das wird oft verkannt. Und die Finanzierung dieser Kosten, die kommt ja erst dann, wenn ich die volle Mannschaft habe. Das heißt, der ganze Weg dahin, der muss von dem Haus selber bezahlt werden. Das heißt, es bedarf schon einer guten Anschubfinanzierung und ja einer guten Reserve, um diese neuen Leistungsgruppen halt auch letztendlich auch zu etablieren. Denn da hilft ja weder das Land noch die Kassen. Das muss das Haus dann selber schultern.
Aus dem Sondervermögen des Bundes bekommen die Krankenhäuser jetzt 4 Milliarden Euro sogenannter Soforttransformationskosten, die aus Sicht der Bundespolitik genau das abdecken sollen, für die kommenden 2 Jahre als Rechnungsaufschlag ausgezahlt. Das gefällt aber auch nicht allen. Was halten Sie von diesem Finanzierungsinstrument?
Wenn die Krankenhäuser Geld bekommen, dann wird das immer so dargestellt, als ob wir dann über das Maß hinaus Dinge erhalten, die dann noch um top kommen. Also ich glaube, man muss es halt, wir begrüßen jegliche Hilfe, also ich möchte das auch nochmal betonen und bin auch sehr dankbar. Wir gehören ja auch zu den Häusern, die gefördert wurden, auch vom Ministerium für den Neubau. Aber letztendlich sind das alles Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man sich die momentanen Strukturen anschaut.
Mit den Leistungsgruppen bekommen Sie jetzt sehr klare Vorgaben, welche formalen Qualifikationen Ihre Ärzte erfüllen müssen. Haben Sie Sorge, dass die rein formale Qualifikation andere Qualifikationen, Skills von Ärzten verdrängen?
Also das ist ja auch unsere Aufgabe als Geschäftsführer, darauf zu achten. Also es bringt mir ja nichts, letztendlich nur eine Zahl zu erfüllen und dann die Teamdynamik und die Qualität vor Ort nicht aufrechtzuerhalten. Wir haben ja nicht nur die Strukturqualität, sondern wir haben ja auch viele andere Qualitätskriterien, die wir zu erfüllen haben. Das heißt, es wäre schade, wenn die Entwicklung dahin geht, dass wir nur noch eine Checkliste füllen. Wir sind halt immer noch eine Sozialeinrichtung und Kommunikation, Kompetenz und Nähe, die gehört für uns selbstverständlich dazu. Und dafür stehe ich auch, dass ich sage, also bevor ich jemanden einstelle, der diese Kriterien nicht erfüllt, dann suche ich lieber länger. Und ja, vielleicht sind wir hier auch etwas glücklicher situiert, weil wir neben Großstädten auch geografisch gelegen sind. Aber ich finde, dass das eigentlich auch das Motto aller sein sollte. Denn am Ende zahlt es sich nicht aus, wenn wir nur kurzfristig denken. Der Druck, der jetzt dahinter liegt, ist groß, definitiv. Deshalb kann es an der einen oder anderen Stelle selbstverständlich so sein, dass man dann vielleicht zu Lösungen oder zu Einstellungen kommt, die sich hinterher als nicht richtig erweisen. Aber dafür sind wir da, um da entgegenzuwirken und das auch noch zu ändern. Es ist ja auch nicht so, dass jede Einstellung dann so in Stein gemeißelt ist, wenn man sieht, dass es nicht unseren Qualitätsansprüchen gibt.
Auf dem DRG-Forum, unserem großen Krankenhauskongress am 19. und 20. März 2026 in Berlin, sind Sie als Speakerin vor Ort. Sie werden in einer Session noch mehr detaillierter berichten, wie Sie diesen Change-Prozess rund um die Krankenhausreform ja hinbekommen haben. Vielleicht schon mal vorab für die ganzen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die diesen Prozess noch vor sich haben. Welche Do's und welche Don'ts würden Sie denen zurufen, wenn die Sie jetzt um Rat fragen?
Also erst einmal einen kühlen Kopf bewahren. Also man darf diese Vorbereitung, die sehr intensiv ist und wird, und auch die Gespräche werden dann doch sehr in die Tiefe gehen, die muss man gut vorbereiten. Und dafür muss man sein Haus auch sehr gut repräsentieren, das heißt mit Zahlen, Daten, Fakten. Man sollte nie unvorbereitet in diese Gespräche gehen und auch nicht Dokumente bearbeiten. Das heißt, man muss hinter dem, was man kann und was man ist, auch stehen. Aber man muss auch Kompromisse eingehen. Also die Geschäftsführer oder Kollegen, die glauben, alles so beibehalten können wie bislang, das ist keine gute Strategie. Ich denke, man muss auch da in den Dialog mit den Mitarbeitern gehen, insbesondere mit den Klinikchefs, und denen halt auch einfach klar und transparent zeigen, dass es nicht immer so möglich sein wird, alles, was bislang auch da ist, auch wenn es für die Weiterbildung und die Weiterbildungsermächtigung vielleicht eine Rolle spielt, dass das immer an einem Standort bleiben muss. Man muss sich kooperativ zeigen, man muss auch frühzeitig, das haben wir eigentlich über die letzten Jahre immer schon gemacht, auch vor der Krankenhausplanung, schauen, dass man für die Dinge, die man selbst nicht anbietet, gute Kooperationspartner hat, und zwar nicht nur auf Papier, sondern die sollten bestmöglich auch gelebt werden, denn dann kommt auch erst die Qualität. Und Zahlen auswerten, Prognosetools, die Ambulantisierung mit berücksichtigen und wirklich schauen, was brauchen Sie als Standort für die Zukunft und wofür steht Ihr Haus? Also ich glaube, es ist wichtiger denn je, die Kompetenzen, die man selbst hat oder die man haben möchte und nach außen zumindest auch zeigen möchte, auch zu definieren.
Gute Hinweise für alle Kolleginnen und Kollegen, die noch in der Leistungsgruppenprüfung stecken, die noch keine Feststellungsbescheide haben, die noch nicht wissen, welche Leistungen ihr Haus dann ab 2027 erbringen wird. Frau Lerandi, zum Abschluss, kleiner Ausblick aufs Jahr 2026. Was steht im Kolibri da als nächstes bevor? Was sind die wichtigsten Projekte?
Wir müssen weiter fliegen und wir müssen weiter weit fliegen. Also unser Neubau steht bevor, wie eben gesagt. Also wir haben alle Strukturen, und zwar jetzt auf der Ressourcenebene der Ärzte, der Gerätschaften, des Personals beschaffen. Und jetzt kommt der große Neubau, ein viergeschossiger Anbau. Und ja, damit haben wir jetzt viel zu tun. Und wir wollen natürlich weiter wachsen und die Prozesse optimieren. Das heißt, neue Kliniken bedeutet ja auch, die Verzahnung mit den bestehenden Kliniken auch noch weiter zu optimieren. Wir werden uns jetzt auch zertifizieren als Cardiac Arrest, werden weiterhin unsere hauseigenen Zertifizierungen angehen. Die Stroke Unit ist dieses Jahr gebaut und eröffnet worden. Also die wird weiter wachsen und gedeihen. Und ja, also wie Sie hören, ist keine Zeit da, um zu ruhen. Und ich bin auch da der Meinung, dass wir das auch stetig so weitermachen müssen. Denn Stillstand ist schließlich Rückschritt.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Die nächste Episode unseres Klinik-Podcasts erscheint Anfang Dezember. Dann wird sich meine Kollegin Annika Pfeiffer mit einem ganz wichtigen und immer brennenderen Thema beschäftigen: Gewalt im Krankenhaus. Sie nimmt immer mehr zu, wenn zum Beispiel Patienten, aber auch Angehörige Krankenhauspersonal täglich angreifen. Wie man sich davor schützen kann, wie man seine Kolleginnen und Kollegen im Haus dafür gut vorbereitet, darum dreht sich unsere nächste Folge. Bis dahin, haben Sie eine gute Zeit und machen Sie es gut.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliomedmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!